ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit Michael Riesel am Mikrofon und diesem Thema: Ich gehe zum Schule. Wie lernen Kinder besser Deutsch? Eine erste Klasse, in der alle Kinder das Schuljahr wiederholen müssen, wegen mangelnder Deutschkenntnisse. Klingt unglaublich, ist so passiert letztes Jahr in der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen. Vielleicht haben Sie davon gehört. Die Folge? Großes Entsetzen, bundesweite Schlagzeilen. Das Bildungsministerium in Mainz versprach schnelle Hilfe. Offenbar ohne Erfolg. Dieses Jahr wird die Zahl der Sitzenbleiber an der Gräfenau-Schule vermutlich noch steigen. Viele Bildungsforscher wird es nicht überraschen. Schon lange warnen sie, dass immer mehr Schüler in Deutschland immer schlechter lesen und schreiben können. Was läuft da schief? Warum haben so viele Kinder Probleme mit der Sprache und was lässt sich dagegen tun? Darum geht es in diesem Forum bei SWR Kultur. Lars Lamowski ist Leiter der Grundschule Kirchen in Rheinland-Pfalz, als Landesvorsitzender des Lehrerverbands Bildung und Erziehung außerdem gut vertraut mit der Situation an der Gräfenau Grundschule. Herr Lamowski, der Fall Gräfenau, der steht auch außerhalb von Rheinland-Pfalz mittlerweile als Synonym für die Misere im deutschen Bildungssystem zurecht.
Ja, ich sag mal so, Ludwigshafen und die Grundschule dort hat natürlich besondere Voraussetzungen, ne? Das ist wie ein Brennglas, ne? Hier kommen ganz, ganz viele Probleme zusammen. Und das kann man jetzt nicht sozusagen über alle Grundschulen und Schulen des Landes und in Deutschland verteilen. Trotzdem ist es so, dass diese Probleme, die hier sehr geballt auftreten, auch an allen anderen Grundschulen immer mehr sich durchziehen. Ich habe als Schulleiter der Grundschule Kirchen beispielsweise die Erfahrung gemacht, ich bin jetzt 17 Jahre Schulleiter, dass die Kinder, die in die Schule kommen, immer mehr Zeit brauchen, immer länger vorbereitet werden müssen, übrigens in der Grundschule, bis sie überhaupt in der Lage sind, mit dem Stoff oder dem Lehrplan zu beginnen, wie es eigentlich vorgesehen ist. Mittlerweile brauchen wir im Schnitt circa ein halbes Jahr, bis wir die Kinder so weit haben, dass wir überhaupt mit dem Unterrichtsstoff so beginnen können, wie es vorgesehen ist.
Dr. Susanne Eichholz hat Romanistik und Anglistik auf Lehramt studiert. Heute arbeitet sie nebenberuflich bei der Sprachwerkstatt Sachsenhausen in Frankfurt am Main, gibt Nachhilfe für Kinder, die Schwierigkeiten in der Schule haben, beim Lesen, beim Rechnen. Frau Eichholz, die Probleme, mit denen die Grundschule in Gräfenau zu kämpfen hat, auch das, was Herr Lamowski gerade sagt, kommt Ihnen das bekannt vor?
Ja, das kommt mir bekannt vor, wobei ich einschränkend sagen muss, dass ich mich vor allen Dingen in den letzten 2 Jahren mit einer Brennpunktschule in Frankfurt beschäftigt habe und das schon ganz extrem war. Aus anderen Frankfurter Stadtteilen kann ich bei den Schulen, die ich persönlich kenne, auch über meinen Sohn, über Kinder, die ich im eigenen Umfeld habe, das so verschärft nicht beobachten. Aber es ist schon so, in einzelnen Stadtteilen ist das Sprachniveau ungeheuer niedrig und die Kinder können zunächst fast gar nicht mitarbeiten.
Das meinen Sie, wenn Sie extrem sagen?
Ja, also die Sprachkenntnisse sind wirklich sehr, sehr schlecht und das, obwohl schon so viel vorgeschaltet wird. Vorlaufkurse und Vorklassen häufig. Die Kinder sind dann also schon eine ganze Zeit in dieser Schule und sprechen immer noch sehr schlecht. Und sie sprechen auch immer noch sehr schlecht, wenn ich sie jahrelang schon erlebe, also am Ende der 4. Klasse sprechen immer noch viele richtig basales Deutsch.
Und was machen Sie denn mit den Kindern? Was üben Sie mit denen?
Also mein Hauptauftrag war vor 2 Jahren dort anzufangen und einmal in der Woche einen Leserechtschreibkurs oder eine Leserechtschreibtherapiestunde zu machen, Trainingsstunde zu machen. Da ging es also erstmal um Leserechtschreibschwäche. Und dann habe ich ziemlich schnell gesehen, dass es nicht nur Leserechtschreibschwäche ist, sondern einfach eine fundamentale Schwäche im Deutschen, im Ausdruck und im Lesen. Also wer nicht richtig lesen kann, kann in der Regel auch nicht richtig schreiben. Aber über die Rechtschreibung braucht man fast gar nicht zu reden. Die ist also derart schlecht bei vielen der Kinder, die mir gemeldet werden, dass das also einfach bodenlos fast ist. Aber das Lesen können die Kinder meistens besser. Vor allen Dingen dann so 3., 4. Klasse läuft das mit dem Lesen ganz gut. Aber die gesprochene Sprache ist immer noch sehr fehlerhaft und das Schreiben ganz, ganz schlimm.
Mein dritter Gast ist Karin Kämpfe, Erziehungswissenschaftlerin, Juniorprofessorin an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Frau Kämpfe, wir reden über sogenannte Brennpunktschulen. Probleme gibt es aber auch anderswo. Laut der letzten IGLU-Studie erfüllt 1/4 aller Viertklässler beim Lesen nicht die Mindeststandards. Warum haben so viele Kinder Probleme mit der Sprache?
Nun, die Ursachen sind natürlich sehr komplex. Sie sprachen es an. Es konzentriert sich an bestimmten Schulen. Das wurde von Herrn Lamowski schon gezeigt, von Frau Eichholz. Aber wir müssen natürlich auch in die Breite schauen, wo es vielleicht nicht so problematisch ist, wie es an diesen sogenannten Brennpunktschulen hier jetzt gezeichnet wurde. Aber Sie sagten auch, es ist ein Viertel. Das zeigt sich in diesen Studien, IGLU-Studie im IQB-Bildungstrend beispielsweise auch, von Kindern, die eben keine ausreichende Lesekompetenz aufweisen. Und das hängt natürlich mit den sprachlichen Fähigkeiten auch zusammen. Und zunächst einmal muss man ja feststellen, dass es sehr eng gekoppelt ist mit Bildungsungleichheit. Das heißt, wir haben in Deutschland auch im Vergleich zu anderen Ländern viel stärker diesen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Leistungen zu konstatieren. Und es ist also nicht ausschließlich ein Migrationsproblem. Das vielleicht als ersten Punkt. Wir kommen sicherlich in die einzelnen Ursachenfelder noch hinein, aber zunächst einmal müssen wir sagen, es ist ein Aspekt von Bildungsungleichheit und somit auch ein strukturelles Problem.
Herr Labowski, das ist ja schon erstaunlich. Die Bildungsausgaben, die steigen in Deutschland, zwar langsam, aber stetig. Wir haben, zumindest wenn man dem Bildungsforscher Aladin El-Mafalani glauben darf, in vielen Bundesländern so viele Lehrer im Schuldienst wie noch nie. Und trotzdem sind die Leistungen der Schüler seit Jahren im Sinkflug. Wie kann das sein?
Ja, es wäre schön, wenn wir immer mehr Lehrer im System haben. Da müssen Sie mal hinschauen, was das für Lehrer sind. Das klingt jetzt sehr polemisch, aber leider ist das die Realität. Wir haben mittlerweile immer weniger Lehrer auf dem Markt und es werden immer mehr Studenten als Lehrer eingestellt. Das haben wir auch in Rheinland-Pfalz. Das heißt, sie haben immer mehr unausgebildete Menschen im System, in dem Kinder ankommen, die immer mehr Probleme mit sich bringen. Das heißt, das triggert sich gegenseitig. Und wir müssen mal auf die Strukturen unseres Bildungssystems schauen, um dann zu erkennen, wo liegen die Ursachen für das, was wir hier vorfinden und wie kann man an diesen Strukturen schrauben, sodass wir dann nach vorne hin wieder eine Lösung haben. Es ist so, wenn Sie alleine den Übergang oder die Kita-Zeit der Kinder anschauen, wenn Sie die letzten Jahre zurückverfolgen, versuche mich kurz zu fassen, haben Sie zum einen, wir haben dieses Einschulungsalter um ein halbes Jahr nach vorne geholt, ohne die Lehrpläne anzupassen. Damals gab es den Guido Westerwelle, der mit 18% die FDP hochleben lassen wollte, der sagte, wir brauchen die Kinder früher auf dem Arbeitsmarkt, im europäischen Ausland ist das höher. Also hat man das Einschulungsalter nach vorne geholt, die Lehrpläne nicht angepasst. Wir haben die Kinder immer früher in der Kita, also immer schneller aus dem häuslichen Umfeld geholt. Gleichzeitig ist es so, dass sich die Kita-Zeiten ausdehnen. Als ich früher in die Kita ging, hatte ich meine Erzieherin, die war von morgens 8 bis 12 für mich zuständig, die hatte mich voll im Blick. Heutzutage haben sie ein offenes Angebot, die Kinder laufen durch die Kita, die suchen sich ihre Angebote selbst. Und da wird, glaube ich, das ein oder andere Kind auch aus dem Auge verloren. Und das heißt, es gibt so viele Strukturen, die sich letzten Endes, um Familie und Beruf möglich zu machen, zu vereinbaren zu können, und was ein wirklich sinnvoller politischer Wille ist, was ich nicht anzweifeln möchte. Aber das hat Nachteile auf die Entwicklung der Kinder und auch auf den Blick des Bildungssystems auf die Kinder. Und wenn Sie von den Ausgaben sprechen, glaube ich, dass wir in Deutschland darauf achten müssen, dass wir endlich das System vom Kopf wieder auf die Füße stellen. Das meiste Geld wird nämlich in die weiterführenden Schulen gesteckt, gerade auch im Gymnasialbereich. Und wir brauchen dieses Geld gerade da, wo die Grundlage für die Bildung gesetzt wird oder gelegt wird, im Kita- und im Grundschulbereich.
Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann fällt die Familie immer stärker weg, wenn es darum geht, das auszugleichen, was die Schule nicht leisten kann. Eventuell auch sprachliche Defizite.
Ja, das Problem ist, dass die Familie sozusagen mehr und mehr ersetzt wird durch staatliche Institutionen. Und keine staatliche Institution kann die Familie ausgleichen. Das wäre Augenwischerei, das zu glauben. Wobei wir natürlich auch hingucken müssen, was haben wir mittlerweile für Familienstrukturen. Da kommen wir aber in eine ganz andere Diskussion hinein. Nur man muss aufpassen, wenn ich mit der Bildungsministerin Frau Hubig zum Beispiel spreche in Rheinland-Pfalz, dann sagt die mir immer, der Bildungsetat ist der höchste Etat des ganzen Landeshaushaltes. Man muss allerdings feststellen, dass es immer noch nicht ausreicht. Und wir müssen an die Strukturen, wir müssen vielleicht darüber nachdenken, dass wir beispielsweise der Schulkindergarten vor einigen Jahren weggebrochen, den gibt es auch in Rheinland-Pfalz nicht mehr. Man hat da nichts entgegengesetzt, außer zu sagen, wir müssen mehr differenzieren. Ja, aber sie können irgendwann nicht mehr differenzieren in der ersten Klasse, wenn sie die Leistungsspanne so weit ist, dass sie es kaum noch aufhalten können oder packen können. Dann muss man vielleicht mal drüber nachdenken, dass man ein Einschulungsjahr oder ein Vorschuljahr schaltet, generell verpflichtend für alle Kinder, um die Probleme, die die Kinder mitbringen. Es sind übrigens nicht nur Sprachdefizite, die da ein Problem darstellen, das sind auch ganz andere Probleme, die die Kinder mitbringen, dass das aufgefangen werden kann in einem zusätzlichen Schuljahr im Grundschulbereich. Ein Jahr null, meinetwegen.
Mhm. Frau Eichholz, Sie haben in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Ihre Erfahrungen an Ihrer Grundschule in Frankfurt berichtet und beschreiben das, was Sie da erleben, als Mischung aus Wohlstandsverwahrlosung und Bildungsferne. Was muss ich mir darunter genau vorstellen?
Die Frage der Journalistin zielte darauf, ob wir in unserer Lernwerkstatt, wo einzeln angemeldete, privat bezahlte Kinder auftauchen, anderes erleben als ich an der Schule. Also ich habe sowohl meine Einsätze einen Tag in der Woche an einer Schule, als auch einzeln kommende Kinder. Und Wohlstandsverwaltung ist auch so ein Schlagwort. Aber es ist tatsächlich so, dass wir im Einzelunterricht Kinder erleben, die zu Hause nicht stark an Lesen und Schreiben rangeführt werden, was aber nichts damit zu tun hat, dass das Geld nicht da wäre, sondern weil die Eltern sehr, sehr beschäftigt sind, was auch verständlich ist in vielen Fällen, aber die Kinder werden dann praktisch bei uns an Lesen und Schreiben herangeführt, weil zu Hause wenig Zeit ist, die Eltern auf Dienstreisen häufig einfach weg sind. Und die Kinder, die ich in der Schule erlebe, sind ganz andere Fälle. Da geht es tatsächlich darum, dass sie mit unzureichenden Deutschkenntnissen zu kämpfen haben. Was zunächst gar nicht mein Ansinnen war. Ich kam an diese Schule, um mich mit Lese-Rechtschreib-Training zu beschäftigen und nicht etwa Deutsch als Fremdsprache zu vermitteln. Ja. Und ich glaube, es ist Fluch und Segen, wenn die Kinder früher in irgendwelche staatlichen oder auch sonst wie organisierten Bildungseinrichtungen kommen. Denn wenn sie sehr wenig mit dem geschriebenen und auch gesprochenen deutschen Wort konfrontiert werden zu Hause, können sie davon profitieren, wenn sie schneller in irgendeine Art von Einrichtung kommen, in denen sie mit ganz vielen anderen Kindern zusammen Deutsch hören und sprechen. Also insofern, klar, finde ich, kann das ein Vorteil sein. Mhm.
Frau Kämpfe, was sagt die Erziehungswissenschaftlerin, wenn ich Herrn Lamowski und Frau Eichholz jetzt richtig verstehe, dann und auch das, was Sie vorhin gesagt haben, dann deutet ja alles darauf hin, dass gerade in Deutschland der familiäre Hintergrund einen enormen Einfluss auf den Bildungserfolg von Kindern hat. Jetzt ist aber dieser familiäre Hintergrund in der Krise. Familie verändert sich, kann möglicherweise nicht mehr das kompensieren, kann nicht mehr das leisten, was früher von ihr erwartet wurde. Das ist ein Problem, oder?
Das ist in der Tat ein Problem. Also Familie als die erste und wichtigste Sozialisationsinstanz ist natürlich zentral. Und die Bildungsinstitutionen, gerade die frühe Bildung, versucht natürlich, das auf eine gewisse Art und Weise zu kompensieren. Und insofern werden Familien, die das offensichtlich unzureichend leisten können, besonders dazu angehalten, auch schon früh die Kinder in die Bildungseinrichtungen zu schicken. Nur, das sagten Sie ja auch gerade, die Einrichtungen schaffen das natürlich auch nicht, das in der Form zu kompensieren, wie es quasi von den Familien auch erwartet wird. Also da sehen wir auf jeden Fall ein Problem und man kann auch die Familien damit nicht allein lassen und muss insofern, wenn wir an Sprachförderung von Kindern denken, die Familien immer auch mitdenken, mit ins Boot holen und auch gucken, wir können sozusagen ja nicht ohne die Familie jetzt die Bildung der Kinder planen. Ja, das gehört natürlich zusammen.
Ja, da würde mich die Einschätzung des Praktikers interessieren, Herr Lamowski. Ich meine, es gibt Eltern, denen ist die Bildung ihrer Kinder nicht so wichtig, um nicht zu sagen, sie ist ihnen egal, die tauchen nicht bei Elternabend auf, die nehmen keinen Kontakt auf mit den Lehrern, falls es da mal Probleme gibt. Also erleben Sie das auch? Und zweite Frage, wie erreicht man die? Also wie nimmt man denn die Familie damit?
Also das ist ein Riesenproblem und das wird auch immer schwieriger. Das heißt, ich hatte eben gesagt, 17 Jahre mache ich Schulleitung und 17 Jahre erlebe ich Elternabende. Sie sagten das gerade schon, die werden immer weniger besucht. Wenn es bestimmte Problemfelder gibt, dann laden sie als Schule oft auch zu Elternabenden ein. Wer kommt da? Gerade die, die es eigentlich nicht nötig haben und die, die es nötig haben, erscheinen nicht. Das ist ein Riesenproblem. Sie erreichen die nicht und dann müssen sie wirklich schauen, dass sie in der Schule versuchen, Strukturen aufzubauen, um diese Kinder und auch Eltern in irgendeiner Art und Weise anzusprechen. Und das ist das Wort, was man Land auf, Land ab mittlerweile gerne hört im Mund von Bildungspolitikern, diese sogenannten multiprofessionellen Teams. Das heißt, der Lehrer alleine kann das nebenbei nicht alles auffangen, was da mittlerweile ein Problem auch mit in die Schule kommt, was die Kinder mit als Rucksack mit in die Klasse bringen. Das können Sprachdefizite sein, das können aber auch ganz andere Probleme sein. Und dazu brauchen sie dann Schulsozialarbeiter, sie brauchen Schulpsychologie. Eigentlich konstant in jeder Schule. Das macht übrigens das europäische Ausland selbstverständlich seit Jahren. Wenn Sie in die nordischen Länder gucken, dann ist das völlig selbstverständlich, dass man das hat. Aber das ist das, was ich eben sagte. Diese Strukturen, wenn Sie jetzt nach Rheinland-Pfalz gucken, wir haben 1000 Grundschulen. Da können Sie nicht an 1000 Grundschulen überall einen Psychologen dauerhaft hinsetzen. Das ist überhaupt nicht abbildbar. Ich weiß auch gar nicht, ob Sie die bei dem Fachkräftemangel überhaupt finden würden. Aber dann muss ich mir als Land überlegen, wie schaffe ich es denn, die trotzdem in die Schulen zu bringen? Und da gibt es Ideen. Österreich macht das mittlerweile so. Da gibt es sogenannte Grundschulcluster. Das heißt Verwaltungseinheiten von mehreren Grundschulen, die weiterhin autark, also selbstständig bleiben. Aber dadurch legitimiert sich natürlich, wenn so ein System aus 3, 4 oder 5 Grundschulen einen Schulpsychologen hat, der dann da eingesetzt werden kann, wo es nötig ist, oder auch den Schulsozialarbeiter, weil es zu Hause hapert, weil die häusliche Unterstützung nicht da ist, dass er die Eltern mehr anleiten kann und wie man die Kinder auch zu Hause unterstützen kann. Das sind aber Dinge, die können die Lehrer nicht auch noch stemmen. Das ging, als ich als Lehrer anfing, ging das noch. Da hatte ich so 2, 3 Kinder in der Klasse, die ein besonderes Problem mit sich getragen haben. Da habe ich das nebenbei gerne mitgemacht und die Kollegen sind heute auch noch motiviert, das zu tun. Aber die Kinder, die mit Problemen in die Schule kommen, werden mehr. Und deshalb ist es eine Überforderung, eine Überlastung. Und deshalb ist meine Ansicht, dass wir vor Ort die multiprofessionellen Teams brauchen in Schule. Eine Schule kann heute nicht mehr sein, der Lehrer, der Schulleiter, die Sekretärin, der Hausmeister, die Hausmeisterin, sondern es muss letzten Endes ein großes Team sein mit vielen Professionen, um die Probleme, die da sind bei den Kindern, auffangen zu können. Und da dürfen die Lehrer nicht alleingelassen werden. Wir müssen Schule meiner Meinung nach völlig neu denken als das, was wir gerade tun. Mhm. Im Moment ist es nur ein Löcherstopfen, ein Pflästerchen kleben an Stellen, wo es gerade besonders wehtut. Aber eine wirklich grundlegende Strukturreform sehe ich in Deutschland momentan in keinster Weise angebahnt.
Ja, bevor wir zur Strukturreform kommen, Frau Eichholz, wir sind ja noch bei der Bestandsaufnahme, bei der Frage auch, was können eigentlich Kinder und was sollen sie können? Der Begriff der Mindeststandards, der sprachlichen Mindeststandards ist schon gefallen. Was heißt das denn konkret übersetzt auf die Welt eines 9-Jährigen, 10-Jährigen, 11-Jährigen? Was sollte denn ein Kind am Ende der 4. Klasse in Deutsch können?
Also ein Kind am Ende der 4. Klasse sollte sprachlich vorbereitet sein auf den Übergang in eine weiterführende Schule. Das heißt, das Kind sollte an jeder Art von sprachbasierter Interaktion ganz geschmeidig teilnehmen können, also sich richtig ausdrucken können, differenziert seine Meinung sagen können, Texte erfassen, lesend erfassen und inhaltlich wiedergeben und können und dazu auch Stellung nehmen können. Und seinen Platz sprachlich in der Welt gefunden haben, Informationen filtern können, auf kindlichem Niveau, aber einfach sprachlich teilnehmen können, Teilhabe praktizieren können auf Sprachbasis. Das sehe ich sehr häufig nicht, dass die Kinder wirklich die Texte inhaltlich durchschauen. Und es sind ja keine hochtrabenden Texte am Ende der 4. Klasse. Das müssten diese Kinder können nach 4 Jahren. Und manche können es und viele können es nicht. Und wenn man sich mal hochrechnet, wie viele Kinder das nicht können und dann mal weiterschaut, in einige Jahre später, wie sollen diese Kinder anspruchsvolle Themen durchdringen können? Die sind später sehr viel leichter manipulierbar. Die können nicht anspruchsvolle Themen diskutieren, die können die nicht durchdringen und die können auch keine attraktiven Positionen in irgendeiner Form von Karriereplanung für sich jemals anstreben.
Das heißt, Frau Kämpfer,
man braucht es doch nur hochzurechnen.
Ja. Frau Kämpfer, das heißt, die verlieren den Anschluss?
Das kann man schon sagen. Ich würde hier auch noch hinzufügen, dass die Kinder müssen erstmal die Bildungssprache erlernen. Viele Kinder sprechen alltagssprachlich auch gutes Deutsch durchaus, aber was auch Frau Eichholz gerade angesprochen hat, es ist ja in der Schule hat die Sprache ja eigene Logiken, die eher an der Schriftsprache orientiert ist. Und das heißt nicht, weil man sich alltagssprachlich gut verständigen kann, dass man diese bildungssprachlichen Logiken auch beherrscht, versteht, anwenden kann. Und insofern ist das natürlich ein Hinführen zu dieser Bildungssprache Deutsch, die sich durchaus unterscheidet. Und dass sie den Anschluss verlieren, das können wir auf jeden Fall sagen. Und das ist nicht nur für diejenigen, die wirklich im Bildungswesen direkt selbst schon den Anschluss verlieren, also vielleicht gar keinen Abschluss machen oder den Hauptschulabschluss. Und insofern zieht sich das ja durch die Ausbildung auch fort, sondern wir sehen auch an den Hochschulen, dass diejenigen, die aus bildungsfernen Haushalten kommen, die aber den Bildungsaufstieg geschafft haben, auch durchaus mit den sprachlichen Anforderungen in der Hochschule auch zu kämpfen haben, weil das natürlich auf einem ganz anderen Level wieder angesetzt ist. Und wenn sich das durch die Bildungsbiografie so durchzieht, schlägt sich das eben in jeder Bildungsstufe auch wieder und muss erstmal erlernt werden. Und da haben Kinder aus bildungsfernen Haushalten häufig stärker mit zu kämpfen. Also nicht, weil man den Bildungsaufstieg geschafft hat, hat man es auch geschafft. Das muss man auch bedenken.
Herr Lamowski, wir haben 6 Millionen funktionale Analphabeten in Deutschland. Das muss ja auch für ein Kind extrem frustrierend sein, wenn es merkt, ich komme da nicht mit. Es gibt da Welten, die bleiben mir verschlossen, oder?
Ja, gut. Ich meine, letzten Endes haben wir ja ein ganz großes Thema im Moment, ist ja Demokratie, Demokratieerziehung, Teilhabe, Mitbestimmung, all das, was da eine Rolle spielt. Und wenn ich diese Kompetenzen nicht mitbekomme, also Analphabet auch bin, dann kann ich mir das gar nicht erschließen. Ich bin natürlich dann empfänglich für entsprechende Instagram-Videos oder TikTok oder wie das alles heißt oder auf Facebook. Und das heißt, ich bin natürlich in einer ganz anderen Art und Weise manipulierbar. Also ich kann nicht nur weniger teilhaben an der Gesellschaft, am gesellschaftlichen Leben. Nein, ich bin auch noch manipulierbarer und kann instrumentalisiert werden auf eine ganz andere, viel leichtere Art und Weise, als es sonst der Fall ist. Und deshalb ist es dringend erforderlich, dass wir hier gegensteuern mit den richtigen Maßnahmen. Und einen Punkt haben wir überhaupt noch nicht angesprochen. Wir haben ja auch, das ist nicht das Hauptproblem, um das auch klar direkt abzuräumen, aber es gibt ja auch die Kinder, die mit einem Flüchtlingshintergrund, Geflüchtete, die hier ankommen, Kinder, die überhaupt kein Deutsch sprechen. Und auch selbst da haben wir nicht die entsprechenden Instrumente in Schule, um dem zu begegnen. Und wir können hier nicht mehr so tun, als ist es ein punktuelles Phänomen. Wenn wir zurückschauen, 2015, als die Welle kam, da hat man vielleicht noch gedacht, okay, das ist eine zeitlich begrenzte Geschichte, dass immer mehr Menschen ohne, auch Kinder ohne die deutsche Sprache hier ankommen und die Sprache erstmal erlernen müssen. Nein, es ist eigentlich ein dauerhaftes Problem, wo wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es immer so sein wird, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und bleibt und wir auch davon profitieren in vielerlei Hinsicht. Aber wir müssen diesen Menschen und diesen Kindern Angebote machen, dass sie Deutsch als Zweitsprache solide erlernen können. Und auch da fehlt es in Rheinland-Pfalz hinten und vorne, diese Unterstützung anzubieten und da Strukturen aufzubauen, um das zu machen. Diese Kinder sitzen teilweise jahrelang in der Schule und hinken ständig hinterher, nicht weil sie die Inhalte nicht könnten, sondern weil sie schlicht und ergreifend die deutsche Sprache nicht schnell genug erlernen. Und da muss auch gegengesteuert werden, weil die Kinder werden alleine gelassen und die brauchen wir nachher. Wir sind in Rheinland-Pfalz ein Land ohne Bodenschätze. Wir brauchen letzten Endes die Kinder, die es im Kopf haben, also Bildung. Und das geht halt eben nur mit der entsprechenden Sprache. Und auch da sind europäische Nachbarländer wesentlich weiter als wir in Deutschland.
Frau Kämpfer, eine typische Grundschule besuchen heute Kinder aus bis zu 50 verschiedenen Herkunftsländern, die mehr als 20 verschiedene Sprachen sprechen. Das sagt wiederum der bereits zitierte Bildungsforscher Aladin Elmar-Falani. Man fragt sich ja als Außenstehender schon, kann das funktionieren? Wie soll das funktionieren?
Nun, der Versuch, dass es funktioniert, ist ja, dass das Bildungssystem über die deutsche Sprache funktioniert. Das heißt, wir haben einen hier sogenannten monolingualen Habitus. Monolingualer Habitus heißt einfach nur, dass das Bildungswesen die deutsche Sprache als die Sprache für Bildung setzt und die anderen Sprachen der Kinder werden im Grunde an der Tür erstmal abgelegt. Die spielen keine Rolle, zumindest nicht für den Bildungserfolg, werden zum Teil auch stigmatisiert. Und die Frage ist natürlich, wenn wir die Sprachen der Kinder überhaupt nicht berücksichtigen, verlieren wir da nicht vielleicht auch eine Ressource, die uns hilft, die Kinder bei der Sprache zu fördern? Mich würde auch interessieren, beispielsweise aus Ihren Erfahrungen, Herr Lamowski, Frau Eichholz, wie binden Sie die Sprachen der Kinder auch ein? Binden Sie sie ein oder ist es für Sie eher ein Hindernis?
Also ich kann direkt sagen, an der Schule, an der ich bin, gibt es diese eben erwähnte Sprachenvielfalt, die ich nicht einbinden kann, weil das wirklich von unterschiedlichen Dialekten aus Ruanda geht bis zu Arabisch, Marokkanisch, kann ich überhaupt gar nichts leisten, dazu kann ich gar nicht sagen. Ich habe selbst mehrere Sprachen studiert, aber da kann ich nichts zu sagen. Und ich glaube auch, dass es eher so sein sollte, dass die Kinder eine gemeinsame Sprache brauchen, um in die Bildungssprache Deutsch reinzukommen. Und ich glaube, dass es eher als eine Klasse 0 in der Grundschule ist, etwas zu nutzen, was es ja gibt, nämlich den deutschen Kindergarten und die 3 Jahre des Kindergartens obligatorisch zu machen. Wenn Kinder 3 Jahre in einem solchen Umfeld, auch mit deutschen Traditionen, Literatur vertraut gemacht werden, Kinderbüchern, haben die einen völlig anderen Blick auf dieses Land. Und sie können auch die Eltern mit reinnehmen. Sie können auch mal Brauchtum, Lieder, Märchen, Erzählungen, Damit werden die im Kindergarten konfrontiert. Ich sperre mich etwas dagegen, immer neue Projekte, immer neue Ebenen einzuziehen. Warum nicht das nutzen, was es gibt und das obligatorisch machen und den Kindergarten auch stärker fördern? Der Beruf des Kindergärtners wird ja mittlerweile, oder des Erziehers, wird ja mittlerweile auch besser bezahlt, dass man darauf mehr sein Augenmerk richtet, als noch wieder eine weitere Stufe einzubauen.
Ja, das Problem an der Stelle ist, also das, die Idee, die haben wir auch mal verfolgt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das letzte Kindergartenjahr vielleicht in Vorbereitung auf die Grundschule ein bisschen mehr ins Auge nehmen. Aber da ist es so, dass wir zum einen das letzte Kindergartenjahr nicht verpflichtend machen können. Das hat rechtliche Dimensionen. Das heißt, die Schulpflicht ist die Pflicht, die wir einfordern können. Aber eine Kindergartenpflicht, ich glaube sogar, man müsste das Grundgesetz ändern, um da entsprechende Veränderungen herbeizuführen. Und dann kommt hinzu, dass natürlich, jetzt fragt man sich, warum läuft das nicht mehr so wie vor ein paar Jahren? Jetzt sagen Sie, stärken wir den Kindergartenbereich? Ja, bin ich auch dafür. Nur wir haben momentan auch im Kita-Bereich ein unglaubliches Personalproblem. Und jetzt eine ganz einfache Logik. Wenn ich mit den Erzieherinnen und Erziehern, meine Schule werden von, wir arbeiten mit 7 Kitas im Umkreis zusammen. Was passiert da? Die schildern mir ganz einfach die Situation. Die sagen, Herr Damoski, wenn wir Personalprobleme haben, die wir häufig haben, was machen wir denn dann? Wir schicken unsere Erzieherinnen und Erzieher, schicken wir natürlich zu den Jüngeren, weil die sind teilweise 1, 2 oder 3 Jahre alt und die Älteren, die können schon eher auf sich alleine aufpassen. Und das zieht direkt nach sich, dass diese Vorbereitungszeit auf die Grundschule, das heißt, dass man in der Gruppe zusammenarbeitet, dass man gemeinsame Arbeitsaufträge bearbeitet, dass man ja auch mal das Melden schon mal einübt. Ich bin nicht dafür, dass die Kita jetzt sozusagen der Vorlieferbetrieb oder für die Grundschule ist, aber so ein bisschen in diese Richtung vorbereiten sollte man schon. Und das lässt immer mehr nach, weil das Personal fehlt an der Stelle. Und auch da, wenn da auch schon mehr bezahlt wird, muss man aber auch darauf achten, dass die Personalschlüssel anders werden und dass man auch dann, wenn jemand krank ist oder wenn jemand mal eine Fortbildung besuchen wird, trotzdem noch jemand da ist, der den Standard, also die Regelausstattung der Kita dann auch personell gehalten werden kann. Und das sehe ich momentan nicht. Und dann gibt es noch eine Geschichte, die ich da erwähnen möchte, wo man kritisch drauf gucken muss. Die Kitas entwickeln sich momentan sehr deutlich in eine Richtung, die mir als Grundschulleiter Sorgen bereitet. Ich war am Samstag vor einer Woche bei einer Eröffnung einer Kita. Eine wunderschöne Kita, toll ausgestattet, 3 Millionen sind investiert worden, wirklich toll, also fabelhaft. Es gibt keinen Gruppenraum mehr. Sie haben nur noch Themenräume. Und wenn Sie mit den Erzieherinnen sprechen, dann heißt es ja, die Kinder suchen sich sozusagen aus, mit was sie sich gerade beschäftigen wollen. Dann gibt's den Bauraum, dann gibt's den Malraum, dann gibt's einen Kuschelraum, dann gibt's einen Puppenraum, dann gibt's einen Musikraum. Und die Kinder sind sozusagen über den Tag hinweg mehr oder weniger sich selbst überlassen und sie können selbst die Entscheidung treffen, mit was sie sich beschäftigen. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, okay, das kann ich eine Zeit lang in dem absolut akzeptieren und das fördert die Kinder und das bereichert sie, macht sie zu Individuen, stärkt sie im Selbstbewusstsein, eigene Interessen ausloten, alles wunderbar. Aber ich brauche auch eine Zeit, wo mal die Erzieherinnen und Erzieher die Möglichkeit haben, einen gezielten und längerfristigen Blick auf mich zu haben. Und dafür brauche ich vielleicht auch mal die Gruppe, die klassische. Und wenn es nur 1, 2 Stunden pro Tag sind. Das heißt, auch konzeptionell müssten wir in die Kita schauen, was läuft da eigentlich ab? Was passiert da? Was ist da an Förderung? Ist es wirklich so, dass wenn die in der Kita sind mit den ganzen, mit dem sozusagen volkstümlichen Liedgut, mit Märchen und so weiter konfrontiert werden? Oder machen die das nur dann, wenn sie es wirklich wollen? Und also das einzelne Kind, nicht die Erzieher. Also da müssen wir auch mal einen kritischen Blick drauf werfen, inwieweit das, was da momentan geschieht, wirklich so förderlich ist, was dann auch die weitere Schullaufbahn angeht und was auch vielleicht die Vorbeugung von Sprachdefiziten angeht.
Frau Kämpfe.
Es sind viele Punkte, die mich gerade so angesprochen haben. Zum einen mit dem Vorschuljahr, das pauschal zu implementieren, birgt natürlich die Gefahr der Verschulung dieser vorschulischen Zeit. Sie hatten angesprochen, Ihnen behagt das nicht so, wie in der Kita offensichtlich Bildung betrieben wird, wobei ich unterstellen würde, dann unterschätzen Sie auch ein bisschen die Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte. Offenes Spiel und dieses offene Konzept heißt ja nicht, dass es beliebig ist und dass keine Strukturierung oder Intervention durch die Fachkräfte stattfindet, sondern sie beobachten natürlich auch ganz genau, was die Kinder wie tun. Also im besten Falle wird es ja auch begleitet von den Fachkräften. Sie haben natürlich recht, dass auch die Kita sehr stark mit Personalengpässen zu kämpfen hat und dass im Fall von Personalengpässen eher auf die Jüngeren konzentriert wird oder dass gerade so zusätzliche Aspekte wie sprachliche Bildung hinten runterfallen. Aber an sich ist das Konzept dieser offenen Räume, die Sie ansprechen, ja gerade für die Altersgruppe durchaus auch sehr geeignet, in so einem auch situationsorientierten Ansatz, der eher das Lernen eben über diese Bedürfnisse der Kinder auch anregt. Aber natürlich muss man genauer hinschauen, dass sich dann keine einseitigen Kompetenzen nur ausbilden, sondern dass Kinder auch mal zu malen und basteln gehen und eben nicht nur im Bauzimmer sind und eben nicht nur draußen toben. Das ist klar. Aber das traue ich den pädagogischen Fachkräften durchaus zu, zumindest unter der Bedingung, dass sie personell auch gut ausgestattet sind in den Einrichtungen.
Das ist der Haken, genau.
Mhm. Genau. Das ist der Haken, wie in den Schulen aber auch, muss man sagen. Mhm. Ne?
Genau. Also ich sag mal, ich gebe mal ein Beispiel. Meine Tochter hat eine Kita besucht, die auch nach diesem Konzept gestrickt ist. Und wir haben immer versucht, ihr den sozusagen die Schere näher zu basteln, war nicht ihres. Und ich hatte dann nach einiger Zeit in der Kita ein Gespräch und dann habe ich einfach angeregt, wäre es vielleicht möglich, wir machen das von zu Hause aus auch. Ich meine, Lehrerkind, ne? Man kann sich vorstellen, wir gucken ja auch drauf und das ist alles besonders wichtig. Und ist ja auch nicht so einfach, dann ins Gespräch zu kommen, weil dann direkt der erhobene Zeigefinger sozusagen gesehen wird. Aber ich habe es angesprochen und gesagt, wäre es vielleicht möglich, dass ihr vielleicht da in Richtung Schere auch mal was tun, dass ihr mal eine Schere in die Hand nimmt und ausschneidet und so weiter. Dann kam der Satz, der mich bis heute wirklich beeindruckt, auch Leni wird den Weg zur Schere noch finden. Und ich muss ehrlich sagen, dann habe ich entgegnet, habe gesagt, ja. Und ich sage Ihnen jetzt, ich wäre sehr froh, wenn Sie ihr diesen Weg jetzt zeigen. Und zwar nicht darauf warten, dass sie möchte, weil ich kenne meine Tochter und ich weiß, dass sie einfach mal jemanden braucht, der sagt, so, jetzt schneiden wir mal aus. Und das ist jetzt polemisch überspitzt, das ist völlig klar, aber wir müssen schon gucken, wenn wir dieses offene Konzept auch in der Kita, ich kenne die Diskussion ja aus dem Grundschulbereich auch, das funktioniert nur dann, wenn ich hochqualifiziertes Personal habe und zwar mehr als sonst, weil sonst kann ich die Augen nicht überall haben und nicht jedes Kind im einzelnen Blick behalten.
Ja, ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses, ich finde, das führt uns jetzt etwas ab, was da in den Kitas genau passiert. Ich sage das jetzt mal ganz pragmatisch, mir wäre völlig egal, ob die Kinder da schneiden oder nicht. Solange die Kinder, die ich in der Grundschule sehe, solange die 3 Jahre in einem System schneiden, basteln, irgendwas, kommen die ganz anders in einer Grundschule an, als wenn sie im häuslichen Umfeld oder wo sie derzeit ihre frühesten Jahre verbringen, sich aufhalten. Die Diskussion ist meines Erachtens hier an diesem Punkt die falsche. Und Personal kann ja auch nicht immer die Wunderwaffe sein oder das Hauptproblem sein. Denn sie brauchen auch für eine Nullklasse Personal, das auch nicht rumsteht. Also ich kann Ihnen sagen, in Hessen gibt es auch nicht genug Grundschullehrer. Mhm. Oder Pädagogen, die sofort qualifiziert werden, eine Nullerklasse zu machen, was ja so eine Art Zwitter zwischen Kita und Schule wäre. Mhm. Also auch das Personal brauchen sie. Ob sie die Kitas weiter ausbauen und da auch die vielen nicht-muttersprachlichen Kinder unterbringen oder die Nullerklassen, ist ja eigentlich egal. Aber ich sehe da wirklich die einfachste Lösung. Und dafür würde ich sehr plädieren.
Man muss aber dazu auch sagen, ja, aber ein Großteil der Kinder, also fast bis zu 100%, besucht ja zumindest das letzte Kindergartenjahr und auch in den 3 Jahren Kita ist ein Großteil in den Kitas schon. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass die Kinder oder dass man den Familien das so zuschreiben könnte, dass sie die Kinder nicht in die Kitas schicken würden.
Das würde ich auch nicht sagen. Nein.
Nein, das war auch kein Vorwurf, aber das ist eben häufig auch nicht der Fall. Gerade Mädchen werden oft nicht in den Kindergarten geschickt, dürfen dann oft auch diese Freizeiten nicht mitmachen und so. Also da gibt es ganz viele Themen, die sich darum ranken und die einfach sehr unterschiedliche Startchancen schon am ersten Schultag in der Grundschule verursachen. Ja. Ich bin einfach gegen weitere Strukturen. Nutzen, was wir haben und
Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, die Problemlage ist mittlerweile so groß, dass wir nicht mehr sagen können, wir pulvern in die Systeme mehr rein, die althergebracht sind. Also wir müssen wirklich an die Grundstrukturen ran und wir müssen uns grundsätzlich überlegen, wie wir diese Defizite, die wirklich da sind, aufgefangen werden. Und ich hatte eben schon mal angesprochen, dieser Bereich der Sprache, also wenn Kinder mit ohne Deutschkenntnisse hier ankommen, wenn sie da sich anschauen, was da seit Jahren nicht gemacht wird. Ich sage Ihnen ein Beispiel dazu. Wir haben mittlerweile, wenn die geflüchteten Kinder hier ankommen, bei uns auch in Rheinland-Pfalz, dann ist es so, dann kommen die in die Schule. Und was erwartet die da im Regelfall? Das, was wir schon bei den Gastarbeiterkindern aus der Türkei in den 60er, 70er Jahren, sie haben das Sprachbad. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns wunderbar weiterentwickelt. Und das muss auch sein, ja, ganz klar. Ich will die auch nicht aus den Klassen raus haben. Aber ich brauche auch eine Unterstützung, dass sie wirklich Deutsch lernen können. Deutsch als zweitsprachig. Und das passiert in Rheinland-Pfalz momentan so. Ich sage Ihnen Folgendes, wenn Sie eine kleine Grundschule haben, haben Sie keine Chance, einen Sprachintensivkurs oder Ähnliches anzubieten. Das hängt einfach damit zusammen. Jetzt sind wir wieder bei Strukturen. Sie dürfen nur einen Sprachintensivkurs anbieten, wenn Sie mindestens 8 Kinder haben, die kein Deutsch sprechen. Wenn Sie eine Grundschule von 30 Kindern oder 40 Kinder haben, werden Sie die 8 Kinder kaum zusammenkriegen. Also bumm. Kinder haben Pech, müssen dann halt eben irgendwie im Sprachbad klarkommen und können nur hoffen, dass sie sprachbegabt sind und interessiert, um dann entsprechend die deutsche Sprache möglichst schnell zu erlernen.
Erklären Sie doch mal bitte ganz kurz das Sprachbad, damit ich das verstehe.
Das Sprachbad ist eigentlich ist das Sprachbad nichts anderes. Das Kind geht in eine Klasse, wo überwiegend Deutsch gesprochen wird, wo am Pausenhof Deutsch gesprochen wird, wo im Ganztag Kinder um diese Kinder herum Deutsch sprechen und sie sozusagen im Zusammenleben, Zusammenspielen automatisch nebenbei en passant Deutsch lernen sollen. Und das reicht nicht aus. Und da müssen wir gegensteuern und da müssen Konzepte her, die das ermöglichen. Ich habe das eben schon mal angesprochen, dass man das lösen kann. Aber auch da haben wir wieder ein Fachkräfteproblem, weil wir ganz wenige Lehrkräfte auch in Rheinland-Pfalz haben, die Deutsch als Zweitsprache wirklich unterrichten können. Das gibt es so gut wie gar nicht. 2015 war es so, da hätte man eigentlich raus lernen müssen. Da hat man diese Sprachintensivkurse gemacht und angeboten in Rheinland-Pfalz für diese Kinder. Aber dann schauen Sie mal hin, wer die gemacht hat. Das haben Menschen gemacht, die haben sozusagen, sind vielleicht Deutschlehrer, aber haben Deutsch als Zweitsprache, was ganz anderes ist, überhaupt nicht erlernt und haben versucht, irgendwie Deutsch zu vermitteln und das ist ziemlich schief gegangen. Es gibt auch Ausgebildete, aber die sind viel zu wenig auf dem Markt. Auch hier wieder ein Problem. Wenn ich möchte, dass wir dort Fachkräfte haben, dann muss ich mich als Land hinstellen, muss sagen, okay, was biete ich meinen Lehrkräften, die jetzt im System sind, an, damit sie sich in der Richtung so fortbilden können, dass sie diese Aufgabe auch noch übernehmen können. Auch das passiert nicht.
Frau Kämpfe, gezielt fördern, ja. Wie soll das gehen?
Genau, also was ja schon angesprochen wurde neben dem Sprachbad, ist quasi das Spezifische, dass Sprachförderkräfte zusätzlichen Sprachförderunterricht anbieten. Aber ich denke, auch im Unterricht selber muss man den Lehrkräften auch Handwerkszeug an die Hand geben. Das hat zum einen mit der Professionalisierung zu tun, dass sie es schaffen, ihren Unterricht sprachsensibel zu gestalten, also so auch mit Material auszugestalten, dass es unterschiedliche Sprachausgangslagen anspricht. Aber das schaffen die Lehrkräfte natürlich nicht alleine. Die Lehrkräfte sind an sich schon engagiert, sie müssen aber auch so viel bewältigen. Das wurde angesprochen, sie sind im Grunde auch schon überlastet. Man kann nicht immer noch mehr aufbürden. Also insofern müssen wir natürlich in der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte ansetzen. Aber vorhin wurden auch schon die multiprofessionellen Teams angesprochen. Ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger und zentraler Aspekt, dass die Lehrkräfte im Unterricht damit auch nicht alleine gelassen werden.
Hm. Frau Eichholz, würde das an Ihrer Schule helfen?
An der Schule, in der ich bin, gibt es fest installierte Sozialarbeiter und Mediatoren, die an mehreren Tagen in der Woche Konflikte zwischen den Kindern regeln. Also es gibt, glaube ich, sowieso einen ziemlich großen Unterschied zwischen einer kleinen Schule auf dem Lande irgendwo mit 30 Schülern und einer großstädtischen Bildungseinrichtung wie der, auf der ich bin. Also das kann man auch nicht alles über einen Kamm scheren. Aber was ich beobachte, die Sozialarbeiter werden sehr stark gefragt da an der Schule, an der ich bin. Insofern ist das sicher sehr sinnvoll, sowas anzubieten. Aber ich finde, ein Thema, das wir bislang überhaupt nicht besprochen haben, ist auch, was in den Familien passiert. Wie ist denn der Spracherwerb der Eltern? Wenn die Kinder Deutsch lernen, ist es sehr schön und förderlich. Aber wenn sie zu Hause dann wieder nur ihre Muttersprache sprechen oder eben auch die Eltern nicht teilhaben können. Viele Eltern kommen nicht zu den Elternabenden, weil sie gar nicht die Sprache verstehen. Dann sind wir immer noch nicht wesentlich weiter. Also ich würde auch die Eltern in die Pflicht nehmen, da auch mehr Sprachkurse anbieten und auch da mal der Blick ins Ausland. Es ist nicht so, dass es überall im Ausland so wäre, dass das alles freiwillig läuft.
Ja, oder über aufsuchende Elternarbeit. Ne? Das ist natürlich auch wieder mit Kapazitäten verbunden.
Ja,
aber
natürlich.
Man kann natürlich auch neue Wege überlegen, wie man mit Eltern ins Gespräch kommen kann.
Herr Lamowski, ich habe Sie schnaufen gehört. Genau.
Ja.
Das ja, ist diese aufsuchende, das ist mir schon klar, dass Sie das nicht hören wollten. Ja.
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Ich finde auch, dass man die Eltern viel mehr in die Pflicht nehmen muss. Und ich finde auch so einen Gedanken der aufsuchenden Elternarbeit ganz, ganz toll. Nur dann brauche ich die Leute, die es machen. Also ich habe das Beispiel eben auch wieder schon wieder genannt. Als ich damals Klassenlehrer war, da hatte ich 2, 3 Kinder, da gab es ein Problem. Da bin ich auch nachmittags nach Hause gefahren und habe sozusagen als Lehrer, obwohl ich gar nicht dafür ausgebildet bin, aber aus Motivation heraus, dem Kind zu helfen, bin ich hingefahren. Das ist einfach mittlerweile nicht mehr möglich, weil sie so viele Kinder haben, die solche Probleme haben, dass sie es zeitlich nicht mehr bewältigen, als Lehrerin oder Lehrer das überhaupt zu bewerkstelligen. Das heißt, dann muss ich aber wirklich das, was ich eben sagte, realisieren. Ich muss mir klar machen, dass Schule, so wie sie momentan strukturiert ist, nicht weiterlaufen kann. Ich brauche die Schulsozialarbeit an der Schule und nicht so, dass sozusagen da einmal die Woche für 2 Stunden Schulsozialarbeiter vorbeikommt und die Politik feiert sich dafür, sondern ich brauche da regelmäßig von montags morgens bis freitags nachmittags jemanden, der da ist, 1 oder 2, die sich um diese Problemfälle kümmern, die in die Familien gehen, danach fragen, wo ist denn das Problem? Ist es ein Sprachproblem? Welche Ängste haben Sie? Warum nehmen Sie nicht teil an der Schulgemeinschaft? Dafür brauchen Sie Menschen, die da Zeit haben und die dafür bezahlt werden. Und das kann nebenbei nicht noch der Lehrer machen. Das mag an der einen oder anderen Dorfschule oder in einem ländlichen Region vielleicht noch möglich sein. Aber das wird auch da immer schwieriger. Ich habe vor meiner Schule, die ich jetzt leite, auch eine Dorfschule geleitet und habe selbst da gesehen, dass die Probleme mittlerweile so groß werden, dass es auch nicht mehr möglich ist. Es ist auch nicht mehr so in den Dörfern, dass da 3 Generationen im Dorf verteilt leben, wo das Kind sozusagen oder die Kinder immer irgendwie einen Ansprechpartner haben. Nein, da gibt es auch mittlerweile Familien, genauso wie wir es kennen, Alleinerziehende oder Eltern, die beide berufstätig sind, so gut wie nie zu Hause sind. Also da gibt es auch geflüchtete Familien. Also da ist alles mittlerweile auch im ländlichen Raum vertreten, natürlich nicht in der Ballung wie in der Großstadt. Aber ich brauche letzten Endes die multiprofessionellen Teams. Und die kriege ich nur in die Fläche rein, wenn ich die Strukturen verändere. Und das ist Grundschulcluster, wie es in Österreich läuft, könnten wir hier in Deutschland auch machen. Dann habe ich diese Verwaltungseinheiten und kann dann gezielt gesteuert sozusagen auch Schulpsychologie und Schulsozialarbeit an die Stellen bringen, wo sie hingehören. Das schaffe ich aber nicht, wenn ich 1000 Grundschulen sozusagen einzeln mit Psychologen und Schulsozialarbeitern personalisieren möchte. Das ist naiv zu glauben, dass das klappt. Mhm.
Eine Frage habe ich noch, und zwar ab 2026 soll es an den Grundschulen bundesweit ein Recht auf Ganztagsbetreuung geben. Frau Kämpfe, ist das eine Chance gerade für die Kinder, die mit der Sprache Probleme haben?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja jetzt mehrere Initiativen, die in eine gute Richtung gehen. Also Recht auf Ganztagsbetreuung geht auf jeden Fall in eine gute Richtung. Allein schon, wenn wir daran denken, dass in Deutschland Schule ja auch daran noch gekoppelt ist, dass Eltern bei Hausaufgaben unterstützen, und eine Ganztagsbetreuung kann natürlich an dieser Stelle auch die Familien insofern unterstützen, als sie da auch tätig wird. Also insofern würde ich sagen, auch für die sprachliche Bildung ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben ja auch das Sprachförderpaket in Baden-Württemberg, das jetzt auf den Weg gebracht werden soll, das sich also dezidiert nochmal um die Sprachförderung in der Kita und in der Grundschule kümmern möchte. Auch diese Idee der Vorklassen aufgreift, die hier schon angesprochen wurden, zumindest nach Bedarf Juniorklassen einrichten möchte. Wir haben das Startchancenprojekt. Also es gibt schon verschiedene Sachen, aber wie Sie auch gerade hören, es sind halt auch Projekte. Man muss erst mal gucken, wie verstetigen sich diese quasi Strukturen, sind sie nur für einen bestimmten Zeitraum oder verstetigt sich das tatsächlich und wird es auch in die Breite getragen? Also das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Aspekt, wo wir auch genauer hinschauen müssen, dass es eben nicht nur die Schulen sind, die hier auch geschildert wurden, die einen besonders starken Bedarf haben, sondern auch Schulen, die vielleicht im Mittelfeld sind, die durchaus auch ihre Bedarfe aufweisen, oder so besonders kleine Schulen, die dann halt aus dem Raster rausfallen. Ne?
Frau Eichholz, es tut sich was, sagt Frau Kämpfe. Wie hoffnungsvoll sind Sie, dass diese Hilfe auch bei den Kindern ankommt, die bei Ihnen landen?
Ich glaube schon, dass solche Hilfsangebote angenommen werden, aber es ist eben sehr wichtig, und darum komme ich nochmal auf die Eltern zurück, dass die Eltern das auch verstehen können, was angenommen werden. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel, es gibt in Hessen den Deutschlandsommer, das ist ein sehr schönes Deutschprogramm, in dem die Kinder wochenlang mit Deutsch auf sehr unterschiedliche, schöne Weise mit vielen Programmen Deutsch lernen können über Wochen. Da werden aber viele Kinder nicht angemeldet, weil die Familien sagen, sie wollen lieber den Sommerurlaub nutzen, um weit mit dem Auto nach Marokko und so weiter zu fahren. Und die Schulleiter sagen, wir bieten das hier an der Schule sehr proaktiv an, aber die Kinder werden nicht ausreichend angemeldet. Gerade die, die es bräuchten, kommen nicht. Also da eine Sensibilisierung der Eltern für dieses Thema zu schaffen, wäre auch ein ganz weiter Schritt, um solche Programme, die wunderbar sind, einfach an die Leute ranzutragen, die es brauchen.
Vielen Dank. Das war unser Forum zum Thema Ich gehe zum Schule, wie lernen Kinder besser Deutsch. Mit dabei Lars Lamowski vom Lehrerverband Bildung und Erziehung in Rheinland-Pfalz, die Erziehungswissenschaftlerin, Juniorprofessorin Dr. Karin Kämpfe und Dr. Susanne Eichholz. Sie arbeitet bei der Sprachwerkstatt Sachsenhausen in Frankfurt am Main. Ich bin Michael Riesel, sage danke fürs Zuhören und bis bald.